Der Friede Gottes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, wo bleibt das Positive? Heißt eine Frage, die Menschen bewegt, spätestens dann, wenn sie regelmäßig Zeitung lesen oder Nachrichten schauen. Die schlechten Nachrichten und die schockierenden Schlagzeilen, die sind es, die die Leute packen, und deshalb werden die auch mehr verbreitet als die guten Nachrichten. Wo bleibt das Positive? Irgendwann einmal ist das zu viel. Dann folgt das beseufzte Wort. Die Leser und die Zuschauer. Wo bleibt das Positive? Vielleicht ja am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Da gibt es immerhin das Evangelium, um das wir uns versammeln. Gute Nachricht. Vor vielen Jahren sagte mir einmal ein älterer Mann nach dem Gottesdienst, er war Arzt. Wissen Sie, die ganze Woche habe ich mit Menschen zu tun, denen es schlecht geht. Sie bringen mir ihr Elend, dann der Rest des Tages, dann die Zeitung. Und am Sonntagmorgen, in der einen Stunde, wenn ich zum Gottesdienst komme, dann will ich irgendetwas erleben und hören, was mich aufrichtet, was mich stärkt. Da will ich das Positive. Klar, das Evangelium. Und ich finde, er hat recht. Ich habe diese Mahnung mein ganzes Leben mitgenommen. Wenigstens am Sonntagmorgen im Gottesdienst. Da sollen Menschen aufatmen können, wenn sie kommen und mitbringen, was sie belastet, wenn sie hinterher unter dem Segen unseres Gottes heimgehen. Und nun hören Sie den Predigttext zum heutigen Sonntag und werden vielleicht, wenn ich den gelesen habe, auch fragen, wo bitteschön bleibt nun das Positive? Ist das eine gute Nachricht vom Dasein Gottes für mich? Hören Sie aus einer Rede Jesu, die im Matthäusevangelium steht. Jesus sagt dort: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Liebe Gemeinde, wer nicht völlig gefühllos ist, der wird solche Sätze empfinden wie Hammerschläge. Nicht Frieden, sondern Schwert. Nicht Eintracht, sondern Zerwürfnis. Nicht Freunde und Gemeinschaft, sondern Feinde und Gegnerschaft. Nicht die Elternehre, sondern Gottes Ehre. Nicht Wind im Rücken, sondern Last auf der Schulter. Und das wenige Tage, nachdem wir das Reformationsjubiläum gefeiert haben, die Zusage Gottes, dass wir so wie wir sind leben dürfen vor ihm, dass er uns entlasten will in Jesus Christus. Was tun wir nun mit so einem Wort? Liebe Gemeinde, wenn wir das nicht in einem Zusammenhang lesen können mit Christus selber, dem ganzen Christus, wenn wir dieses Wort sozusagen herauslösen aus der Bibel, aus der Heiligen Schrift, dann könnte das auch ein IS-Kämpfer so sagen. Allah ist gekommen, um das Schwert zu bringen. Nichts anderes erleben wir von dieser Seite. Und wir erleben es, dass Menschen, wenn sie über den Islam reden, genauso auch den Koran lesen. Sie nehmen einige Suren heraus und sagen, das ist der Islam. Stellen Sie sich vor, sie sind unterwegs mit Menschen, die vom Glauben und von der Bibel wenig wissen. Und sie nehmen diesen Text, halten uns den vor Augen und sagen, was ist das für ein Gott, an den du glaubst? Einer, der das Schwert bringt? Sie merken, wir müssen das zusammenbringen mit etwas anderem, mit dem Ganzen des Evangeliums. Um dieses zu tun, gehe ich einmal den äußersten Kreis ab und sage erst einmal das, was ganz einfach ist. Und manchmal ist es ja auch nötig, das ganz Einfache zu sagen, nicht nur daheim seiner Frau und den Kindern, wo wir denken, nichts gesagt ist gelobt genug. Manchmal muss man auch die Dinge, die einfach sind, sagen. Und so sage ich ganz einfach, nicht überall dort, wo das Schwert regiert, vollzieht sich Gottes Wille. Nicht jedes Mal, wenn sich Menschen von der Familie trennen, geschieht das um Jesu Willen. Nicht jede Last, die Menschen tragen, ist von Gott auferlegt. Das wissen Sie wahrscheinlich gut genug, wenn ich Ihnen das so einfach sage. Selbstverständlich denken Sie also, so selbstverständlich nun auch wieder nicht. Nicht in der Geschichte der Christenheit, nicht bei den Menschen in der Welt. Natürlich, die Kreuzzüge, die liegen lange schon zurück. Aber Kriege zu führen für den Glauben, die Waffe gebrauchen in Gottes Namen, das gab es auch unter Christen und das gab es bis ins 20. Jahrhundert. Was für eine ideologische Hilfe dieses Bibelwort war, das kann jeder sofort erkennen, wenn er ein bisschen in die Vergangenheit schaut. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jedem, der Gewalt ausüben möchte, findet das gut. Und so ist der Mensch nämlich, dass die Gewalt, die er ausübt, dass die bemäntelt sein will. Er tut sie nicht einfach nur so, weil er sie möchte, sondern sie geschehe im Namen einer guten Sache. Am besten natürlich im Namen Gottes. Interessen werden dann benannt, die unbedingt wahrgenommen werden muss in der Ausübung von Gewalt gegen andere. Sie wissen gut genug darüber. Jedoch sagt Jesus nicht nur, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Er sagt auch, überwinde das Böse mit dem Guten. Wer den Wochenspruch gelesen hat heute Morgen, hat dieses Wort schon einmal gesehen. Auch das gibt es. Und wenn wir jetzt in der Bibelstunde wären, dann würde ich sogar fragen, wo denn sonst noch um Jesus herum das Schwert vorkommt. Und wenn wir in der Bibelstunde wären, würde jemand von Ihnen sagen, klar, in der Passionsgeschichte, da hat Petrus das Schwert gezückt, um seinen Herrn zu verteidigen. Er hätte sagen können, Jesus, du hattest doch uns gesagt, das Schwert, um das geht es, im Zweifel auch. Und Jesus hat zu Petrus gesagt, stecke dein Schwert ein. Es ist etwas anderes dran, als das Schwert, die Gewalt zu nutzen. Also, das wäre sozusagen ein erster Rundgang um diesen Text. Nächstens, nicht überall, wo es in einer Familie Zwietracht gibt, geschieht das im Namen Jesu. Das werden Sie mir wahrscheinlich auch zugestehen. Das leuchtet unmittelbar ein. Da gibt es vorher tausend andere Gründe, bevor der Glaube an Christus zum Zerwürfnis führt. Jesus sagt nicht nur, dass der Mitbewohner zum Feind werden könnte oder Vater oder Tochter. Er sagt auch, wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann biete ihm auch die linke an. Und schließlich, nicht jedes Leid, das einer mit sich schleppt, ist durch Jesus auferlegt. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich finde es wunderbar, dass das in Ihrer Kirche gleich auch noch an der Stirnseite so aufgeschrieben ist, dass man es wirklich immer wieder nachlesen kann, egal sozusagen, was der Pfarrer gerade predigt. Im Zweifel können Sie da hinschauen und sagen, mir wird etwas abgenommen von diesem Jesus. Ich will euch wieder entlasten. Es gibt je und dann die Möglichkeit, eine Last abzulegen und befreit den Weg weiterzugehen. Auch in Jesu Namen. Jeder Gottesdienst, jede Abendmahlsfeier will das tun. Nun aber gehört es zu unserer Natur, liebe Gemeinde, dass wir uns ungern etwas schenken lassen. Sie kennen das. Man möchte sich gerne auch wieder revanchieren, wenn einer etwas Gutes einem widerfahren hat lassen. Und wir sagen auch, was nichts kostet, hat seinen Wert. Dass Gott uns hilft zum Leben, das können wir noch viel besser annehmen, wenn wir ihm auch etwas Gutes tun können. Geben und nehmen, so wie wir es aus unserem alltäglichen Leben können. Also lasst aufnehmen, um Gottes Willen. Nachfolge soll etwas kosten, wenn sie einen Wert haben soll. Sie darf, vielleicht sie muss auch einmal wehtun, man muss das spüren. In südlichen Ländern, wo die Menschen ihren Gefühlen mehr freien Lauf geben als wir nüchternen nördlichen Leute, da gibt es alte Rituale dafür. Menschen, die sich in Prozessionen mit Geißeln auf den Rücken schlagen, bis das eigene Blut strömt. Seht her, wie ich Christi Leiden zum eigenen mache. Andere schleppen schwere Kreuze bis zum Zusammenbrechen in der Karwoche oder lassen sich gar selber ans Kreuz schlagen. Glauben soll mit aller Gewalt erkennbar gemacht werden. So geht es natürlich in unseren Breitengraden nicht zu. Das ist mehr so etwas aus Italien, aus Griechenland, aus diesen Ländern kommen diese Traditionen. Aber es gibt bei uns etwas anderes, was auch Druck ausübt, durchaus religiösen Druck. In meiner Jugend sind missionarische Gruppen übers Land gezogen, haben in Missionszelten zum Glauben gerufen. Meine Kindertaufe, sagte einer dieser Missionare, sei überhaupt nichts wert, kann ich weglassen. Wolle ich nicht verloren gehen, so müsse ich mich noch einmal bewusst taufen lassen. Oder wenn man Jesus nachfolge, solle man sich doch von den Leuten vom Sportverein trennen, die so gleichgültig dem Glauben eingestellt seien. Es steht doch in der Schrift, in der Heiligen Schrift, dass solche Trennungen um Gottes Namen nötig sind. Als junger Mensch hat mich das sehr beeindruckt. Natürlich habe ich mir dann auch überlegt, wenn ich heimgekommen bin, wie soll ich es meinem Vater sagen, der am Taufstein damals dabei war und gesagt hat, dieses Kind soll zu Jesus gehören. Wir wollen es in seine Gemeinde hinein erziehen. Es soll etwas vom Glauben erfahren. Das versprechen wir. Aber es ist Jesus nicht gekommen, zu entzweien, wie wir heute hören? Dann wäre das ja sogar ein richtig starkes Zeichen für meinen lebendigen Glauben, wenn ich das einmal meinem Vater gegenüber betonen würde. Das, was du damals gemacht hast, war nichts. Liebe Gemeinde, ich fürchte, dass es das heute auch noch gibt, diesen Druck auf Menschen in Jesu Namen. Und wenn du nicht willig bist, dann gehst du verloren. Und wenn du dein Leben finden möchtest, mitten in einer bürgerlichen Existenz, so mit Schule, Ausbildung und Beruf, dann wirst du es verlieren. Nachfolger Jesu machen solche Sachen nicht. Die brechen vielmehr auf ins Ungewisse und machen etwas ganz anderes als die anderen. Was für ein Mittel sind solche Sätze auch aus der Bibel, wenn Sekten junge Menschen aus familiären Bindungen lösen wollen, um sie für ihre eigenen Zwecke einzuspannen. Genau das passiert. Ich fahre jeden Morgen mit dem Zug von Schwäbisch Hall nach Stuttgart zur Arbeit, komme am Bahnhof vorbei und da stehen dann diese Gruppen und zeigen ihre Traktate, holen junge Menschen. Um den Bahnhof herum sind unzählige Jugendliche, die daheim eben keinen Fuß auf den Boden bekommen und weg sind, aufgebrochen sind. Für solche Menschen, die so entwurzelt sind, ist es natürlich einfach, sie zu fangen mit solchen Worten. Vergiss dein Elternhaus, komm mit uns mit. In Jesu Namen auch, liebe Gemeinde. Auch Bibelworte können missbraucht werden. Gerade solche, die wir heute in unserem Predigtext vor Augen haben. Also sehen wir aufs Ganze und schreiten den nächsten Kreis ab. Woran erinnert Jesus eigentlich in diesen Worten, die wir heute gehört haben? Er erinnert ganz einfach an das erste Gebot und an seinen Vorrang vor allen anderen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Darum geht es eigentlich hier und eigentlich immer, wenn Jesus redet. Gott allein die Ehre. Dafür muss ich mir nicht den Rücken zerschlagen lassen. Dafür muss ich nicht im Streit von der Familie gehen und keinem mit Gewalt begegnen. Das erste Gebot von den 10 ist zunächst einmal ein großer Zuspruch. Gott sagt, ich bin da, immer schon da und ich werde ewig da sein. Und darauf folgt dann auf diesen Zuspruch der Anspruch. Weil das so ist, sollst du keine anderen Götter neben mir haben, nichts wichtiger nehmen als mich. Zum Beispiel die Familie. Die Familie ist kein Gott und kein Götze. Auch wir Christen stehen da schwer in Versuchung und sagen, Familie, Mann, Frau und etliche Kinder, das große Leitbild, das wir hinbekommen müssen. In der Bibel ist das nicht so, liebe Gemeinde. Es ist eigentlich nicht biblisch, um unseren Sprachgebrauch heute aufzunehmen. In der Bibel wird das Alleinleben auch gerühmt. Paulus sagt, eigentlich besser sogar als heiraten. Wenn wir da genau hinschauen, da kommt man auf ganz verschiedene Punkte. Und deshalb ist auch in der Geschichte der Christenheit sind immer verschiedene Formen des Zusammenlebens praktiziert worden. Mönche haben in ihren Klöstern gelebt oder sind Eremiten geworden. Frauen haben sich in ihre Klöster zurückgezogen, haben in Gemeinschaft gelebt. Andere haben als Beginen gelebt und haben gesagt, das, was wir miteinander als Glauben teilen, geben wir hinaus in die Gesellschaft und pflegen und helfen Kranken und Armen. Andere haben ihre Arbeit gemacht und haben geheiratet und Kinder bekommen. Also wir haben ein ganz, ganz weites Feld in dem, was uns in der Bibel begegnet, wie wir eben leben. Familie ist der erste Ort, an dem unsere Fähigkeit zu lieben auf den Prüfstand kommt. Die Schwiegertochter, die so ganz andere Ansichten und Gewohnheiten ins Haus bringt. Sicher nicht bei Ihnen, aber anderswo soll es das geben. Spürt sie den Geist Christi, der in Ihnen wohnen will und bei Ihnen daheim sein möchte? Seit anderthalb Jahren liegt meine Schwiegermutter bei uns daheim zur Pflege im Bett. Sie steht nicht mehr auf. Meine Frau pflegt sie jeden Tag. Ich unterstütze sie so gut sie kann. Ehrlich gesagt, so richtig hinaus kommt sie nicht mehr viel. Spürt sie etwas vom Geist Christi, meine Schwiegermutter, wenn sie bei uns ist? Ich hoffe es. Die Gemeinde, die wir immer wieder sehen, sind neben der Familie der zweite Ort, wo wir spüren lassen können, wes Geistes Kind wir sind. Die Leute, die man jeden Tag um sich herum in der Gemeinde hat. Da, wo ich herkomme, sind alle meine Onkel und Tanten im Dorf geblieben und nicht weggezogen. Und sie haben ein ganzes Leben lang miteinander verbracht. Und als ich dann Pfarrer geworden bin, habe ich erst begriffen, als ich manche andere Gemeinden und auch Großfamilien erlebt habe, habe ich erst verstanden, was die Tanten und Onkel hinbekommen haben, die ich um mich herum habe, dass sie alle im Frieden alt werden konnten. Keiner hat sich mit dem anderen zerstritten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist enorm, das hinzubekommen. Es ist einfach, im Nachbarort ein guter Mensch zu sein oder im übernächsten Ort, dort in einer Gemeinschaft zu sein und zu sagen, ich meine es ganz ernst mit dem Glauben. Hier am Ort, da kommt es zum Schwur, wie sie wirklich sind. Hier können sie niemand etwas vormachen. Und das finde ich dann großartig, wenn das gelingt. Dass die Menschen, mit denen wir jeden Tag im Alltag beieinander sind, in der Nachbarschaft oder im Büro oder in der Werkstatt, wenn die merken, er meint es, sie meint es anders, sie meint es mit Gott, ist mit Christus unterwegs. Die anderen sollen wissen, wes Geistes Kind wir sind. Und wie immer bei Christus sollen sie es wissen, mehr durch die Liebe, die wir hineintragen in eine Gemeinschaft, als das, was wir sagen. Am letzten Dienstag war ein großer Gottesdienst in der Stiftskirche zum Jubiläum des Reformationsfestes und es sind auch viele Politiker gekommen und aus der Gesellschaft ganz verschiedene Menschen. Und unser Landesbischof hat schon vor Monaten gesagt, ich möchte, dass dieser Gottesdienst als ein Abendmahlsgottesdienst gefeiert wird. Da habe ich gedacht, so als Zuständiger der Vorbereitung, dann wird es halt ein bisschen schwieriger. Dauert etwas länger alles. Aber wenn unser Bischof das will, dann machen wir das natürlich. Und dann hat dieser Gottesdienst also stattgefunden. Und es war ein schöner Gottesdienst. Und dann kam es zum Abendmahl. Da waren über 1000 Menschen in der Stiftskirche. Und ich sage Ihnen, das hat gedauert. Aber es war schön. Wir sind alle zur Ruhe gekommen. Und wir haben gesehen, wie viele ganz unterschiedliche Menschen sich vorne am Altar versammelt haben. Junge, alte Männer, Frauen, Linke, Rechte, alles, was man sich so vorstellen kann an Vielfalt. Aber am Altar haben sie sich versammelt und haben die Einladung Christi angenommen. Als ich dann am 1. November daheim saß und so ein bisschen zurückgedacht habe, so in aller Ruhe, habe ich da gedacht, Gott sei Dank hat unser Bischof vor einigen Monaten gesagt, ich möchte diesen Gottesdienst so feiern, weil ich erst im Nachhinein, im Erleben verstanden habe, was das bedeutet. Auch in einem Gottesdienst kann man viele Worte sagen und hören. Aber es erleben, Gemeinschaft erleben, dass man miteinander sich Schuld vergeben lässt und so miteinander in aller Unterschiedlichkeit vor Gott einen lässt, das war für mich eine ganz wunderbare Erfahrung. Seitdem denke ich auch wieder etwas anders über Abendmahlsgottesdienste, die ein bisschen länger dauern. Nun also, warum redet nun Jesus hier in dieser Weise? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Nein, Jesus gibt mir nicht das Schwert in die Hand, damit ich zuschlage. Vielleicht noch eine kleine Erfahrung, die ich einbringen darf. Die ist aber schon ungefähr 30 Jahre alt. Kirchengemeinderäte in einem Dorf auf der Schwäbischen Alb. Im Jugendclub ging es ihrer Meinung nach nicht christlich genug zu. Da nahmen sie Äxte und Beile und zerschlugen, wie sie meinten, im Namen Jesu das Mobiliar. Auch das gibt es in unserer Zeit. Ich weiß nicht, was die Menschen da getrieben hat. Vielleicht eben auch dieses. Ich glaube nicht, dass das unser Auftrag ist. Ich bin überzeugt, dass Jesus uns nicht den Auftrag gibt, den Frieden zu rauben und anderen zur Bedrohung zu werden. Und das gibt es, dass andere zur Bedrohung werden. Fragen Sie den Beauftragten für Asylbewerber in Ihrem Kirchenbezirk, was für Schmäh- und Drohbriefe er bekommt. Ich könnte Ihnen da aus dem Bischofsbüro auch allerhand Beispiele vorführen. Es ist entsetzlich. In dem Moment, wo Sie ein bisschen den Kopf heben, ein bisschen anders reden als die vielen, da reagieren Sie mit Drohung, mit Gewalt. Wir waren vor einem Jahr in Wien und haben das jüdische Museum besucht dort. Und dann hat es geregnet und wir haben keinen Schirm gehabt. Wir waren zu viert. Und dann haben wir einen Schirm gekauft in diesem jüdischen Museum. Der stand dann drauf, wenn man den Schirm aufstand. Jüdisches Museum Wien. Dann sind wir unterwegs gewesen und eine Rolltreppe hochgefahren in der U-Bahn. Auf der anderen Seite auch eine Rolltreppe. Dann haben da Männer rübergerufen. Euch kriegen wir auch noch. Das war 2016. Also nicht irgendwann, sondern das war jetzt. Ich will damit nur sagen, wir leben nicht in ganz kommoden Zeiten. Und das merken Sie sofort, wenn Sie ein bisschen irgendwie außer Spur sind. Von dem, was andere meinen, wie man sein sollte. Ich habe gestern über Berichte gelesen in Frankreich, wo gerade jüdische Menschen wirklich bedroht und verfolgt werden. Auch getötet werden und die Medien nicht schreiben, dass da junge Muslime am Werk sind, die eben einen gewissen Grundantisemitismus pflegen. Man soll das nicht sagen, das sei ungerecht, würde Missverständnisse erregen. Nein, das ist so und wir müssen das sagen. Und wir müssen wissen, wenn wir selber Position beziehen für Menschen, dann kann es uns sein, dass wir eben auch dann eben auch unter Druck kommen und dass sich welche äußern gegen uns. Wer im öffentlichen, im politischen Raum tätig ist, erfährt das jeden Tag. Wir können froh sein, dass es immer noch Menschen gibt, die sich zu einer Wahl stellen, sich öffentlich aussetzen und preisgeben. Sie werden Druck spüren von Gegnern, das Schwert gezeigt bekommen. Unsere Bundeskanzlerin, wenn sie irgendwo auf einen Marktplatz geht, nicht nur in Ostdeutschland, dann bekommt sie zu hören, schlagt sie tot, die Sau. So weit ist es gekommen, wenn man hier öffentlich einsteht, um Politik zu betreiben. Und nicht umsonst fahren bei uns Politiker auf der höheren Ebene in bewährten Fahrzeugen mit Begleitung und Bewachung. Sie werden bedroht, mitten in unserem zivilisierten Land, in dem es so viele Christen gibt. Und deshalb, wenn ich diesen Bibeltext heute lese, dann denke ich auch daran, diese Menschen wissen Bescheid. Es gibt das Schwert, wenn ich mich einsetze für andere, vielleicht in der Regel für Minderheiten. Das sind ja immer Minderheiten. Wenn man sich für die einsetzt, dann wird der Druck besonders stark. Natürlich ist das nicht zu allen Zeiten gleich. Wir haben es in allem als Christen in unserem Land heute immer noch leichter, als es in früheren Zeiten war. Als mein Vater jung war, gingen die einen am Sonntagmorgen zur Parteischulung, das waren die vielen, die wenigen gingen zum Gottesdienst. In Schwäbisch Hall weiß man heute noch, dass zum Gottesdienst eigentlich damals hauptsächlich die Pietisten gegangen sind, in den 30er Jahren, in den 40er Jahren. Und das hat in Familien natürlich zu schaffen gemacht. Das war gefährlich. Natürlich waren da oft Vater und Sohn dann Feinde. Aber in der DDR konnte der Riss mitten durch die Familie gehen. Hier hat die Nichte Theologie studiert, dort der Onkel, der bei der Stasi war. Wir haben es also dennoch in unserem Land vergleichbar leichter als früher oder heute anderswo. Aber unser Predigtext, liebe Gemeinde, erinnert uns daran, dass das eben nicht die Normalität ist. Das kann anders werden. Das müssen wir wissen und dann müssen wir wissen, wo wir stehen. Es ist dazu nötig, dass wir immer neu wieder das erste Gebot ins Auge fassen, uns daran freuen, dass Gott unser Schöpfer und Erhalter ist und uns prüfen, was uns Gott eben auch gefährlich werden will, was uns selber zum Gott, zum Götzen werden möchte. Und das kann dann bei jedem unter uns immer ein bisschen anders ausschauen. Dabei möchte Jesus, dass wir da immer ein bisschen mehr bei uns nachsehen als beim lieben Nächsten. Und im Hinterkopf wissen, dass die Zeiten auch anders werden können. Nicht so seicht, wie es in manchen Talkshows den Anschein hat, wo das Reden so wohlfeil ist, dass Geschwätz nichts kostet. Nehmen Sie Leib, Gut, Ehr, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben keinen Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. So heißt es in diesem berühmten Lied von Martin Luther. Das war in früheren Zeiten so und das kann wieder einmal kommen. Nein, wir Christen sind nicht die, die anderen in Gottes Namen den Leib nehmen, das Gut, die Ehre, Kind und Weib. Aber seien wir bereit, es uns nehmen zu lassen, wenn es denn nötig ist, um Gottes Willen. Wo bleibt das Positive, habe ich eingangs gefragt. Nun, das ist die Erinnerung, die aus dem ersten Gebot spricht. Im Aufsehen an Jesus Christus antworten wir in jeder Stunde unseres Lebens das, was wir glauben. Gott ist wichtiger als alles andere auf der Welt. Nichts anderes als das ist die frohe Botschaft, die wir von Jesus Christus her haben. Gott ist da in Zeit und Ewigkeit. Und an uns ist es, darauf zu reagieren, auf diese Zusage Gottes, ich bin da, antworten wir in jeder Stunde unseres Lebens, in jeder Begegnung, so oder so. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer die Antwort finden, die Sie in Gottes, in Jesu Namen geben können. Amen.